Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Es ist schon einige Jahre her, da war ich in Frankreich, in der Bretagne, einem meiner Lieblingsorte, mit meiner Lieblingsnichte in Urlaub. Sie war damals so 16 und konnte deswegen auch noch nicht Auto fahren. Ich fuhr also alleine und hatte mir für die Rückfahrt überlegt, weil das sehr weit ist, ich fahre in die Nacht hinein und dann ist nicht so viel Verkehr und wir kommen gut durch. Und die Überlegung war ganz klasse. Was ich nicht überlegt hatte, ist, dass irgendwann ja der Diesel alle ist und ich nachtanken muss. Und es in der Zeit in Frankreich so war, dass einige Tankstellen nachts einfach dicht machten. Und es gab dort zwar so Tanksäulen, wo man mit einer speziellen Karte tanken konnte, aber die hatten die Franzosen, die hatte ich nicht. Meine EC-Karte funktionierte da nicht. Und so fand ich mich dann wieder mitten in der Nacht auf einer einsamen Tankstelle. Alles war dunkel, weit und breit, auch sonst kein Mensch in meinem Auto. Und ich musste tanken, die Reserveleuchte leuchtete schon. Und dann habe ich überlegt, ich werde einfach warten, bis jemand vorbeikommt und selber tanken will. Und dann werde ich den bitten, ob der, ich gebe ihm Geld und ob er dann auf meine, also für mein Geld dann auf seine Tankkarte mittanken kann. Ja, ich hatte nicht so wirklich überlegt, wer da möglicherweise anhält oder nicht. Und es fuhr dann ein, sehe ich immer noch vor mir, ein großer weißer Transporter auf die Tankstelle und es fielen eine große Schar nordafrikanischer Arbeiter aus diesem Auto, also bestimmt 10. Und fröhlich, einige machten Zigarettenpause und begannen zu tanken. Und ich dachte so, oh. Und da habe ich aber gedacht, hilft ja nichts. Und dann bin ich hingegangen und habe sie angesprochen und gesagt, ich habe ein Problem, ich kann nicht tanken und ich will ja weiterkommen. Und sie hatten mein Kennzeichen schon gesehen und sagten, oh ja, und von wo kommst du? Aus Deutschland, von wo denn da? Da waren wir auch schon mal. Und ach, in der Nähe von Hamburg, ja, das kennen wir. Und natürlich, wenn man auf der Straße ist und schon gar, wenn man in der Fremde ist, dann hilft man sich doch. Komm her, wir tanken dein Auto. Also so nett und freundlich und wir haben uns nett unterhalten und sie sind dann fröhlich weitergefahren. Und ich stand da wirklich beschämt, weil ich gedacht habe, was habe ich eigentlich gedacht? Weil das jetzt Nordafrikaner sind, dass das nicht geheuer ist, dass die mir was tun oder meiner Nichte. Also natürlich, es war natürlich ja auch eine heikle Situation, aber ich habe wirklich, ja, ich war beschämt und die waren einfach total nett. Ich glaube, dass wir unsere Welt manchmal überschaubarer machen und sortieren in Gruppen, weil es dann einfacher ist. Also wir haben bestimmte Gruppen, weil es anstrengend wird, wenn man jeden Einzelnen anguckt. Ich habe, als ich hier in diese Kirche reinkam, auch gesehen, auch hier gibt es Gruppen. In dem Altarbild gibt es verschiedene Gruppen. Da sieht man Fischer, Seeleute, Soldaten, Bauern, Bäuerinnen. Ich habe gedacht, ja, wir gucken da gar nicht die Einzelnen, wir gucken die Gruppe und die repräsentieren etwas. Und wir erwarten aus bestimmten Gruppen auch bestimmte Dinge oder was Menschen denken oder machen oder tun. Und dann gibt es eine Gruppe hier in der Kirche, die ist anders. Und das ist die Gruppe, die am Taufbecken steht. Das ist eine Gruppe von Eltern. Ich habe das nachgelesen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über den Bildhauer. Eine Gruppe von Eltern, die ihr Kind zur Taufe bringen. Und eine Person hält dieses Kind auf dem Arm. Und damit wird das anders. Es ist ein ganz intensiver Blick dieser Person zu dem Kind. Und ich finde, in diesem Blick, auch wenn das jetzt Eltern sind, spiegelt es doch etwas wieder von der Weise, wie Jesus die Kinder angeguckt hat. Wie Jesus, von ihm wird erzählt, er hat Menschen wahrgenommen. Den Zöllner auf dem Baum hat er wahrgenommen und er hat die kranke Frau in der Menge wahrgenommen, die seinen Saum berührt hat. Er hat die einzelnen Personen gesehen und er hat auch so geredet. Er hat davon erzählt, dass man den Einzelnen sieht und nicht die Menschen in der Menge untergehen lässt. Dafür steht für mich ein bisschen diese Figur da am Taufbecken. Und er hat das gemacht und erzählt, dass auch Gott Menschen jeden Einzelnen wahrnimmt und nicht uns untergehen lässt in Gruppen. Und so sind seine Geschichten und so ist auch diese Geschichte heute ein bisschen überraschend. Was erwarten wir von einem Priester? Was erwarten wir von einem Levit? Was erwarten wir von einem Samariter? Das durchkreuzt Jesus mit dem, wie er diese Geschichte erzählt, unsere Erwartungen. Genauso wie die Geschichte, die danach kommt und die Freitagabend hier bei uns Thema war, bei den Frauen Martha und Maria. Auch da durchkreuzt er die Erwartung. Martha steht in der Küche und bereitet alles vor und Maria sitzt und hört Jesus zu und Martha ist empört und sagt, kannst du denn nicht mal sagen, die soll mir helfen? Und Jesus sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Das ist erstmal harter Tobak in der Zeit für die Gesellschaft und für das, wie es dort eigentlich war. Er durchkreuzt die Erwartungen, die wir an Menschen haben oder wo wir meinen, wenn man zu der Gruppe gehört, tut man dies und wenn jemand Frau ist, tut sie das. So ist das nicht. Das macht er deutlich klar. Wir gucken mal in unsere Geschichte, in dieses Gleichnis. Es ist ein Mensch, der geht von Jerusalem nach Jericho. Also ein Mensch, wird gar nicht näher beschrieben, wer. Das könnte jeder von uns sein, das könnte jedem von uns passieren. Von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem liegt oben auf dem Berg, Jericho in einem fruchtbaren Jordantal. Dort lebten viele, die in Jerusalem am Tempel arbeiteten. Also Priester, Leviten waren sozusagen das Personal am Jerusalemer Tempel. Die arbeiteten in Jerusalem und waren dann, wenn sie nach Jericho gingen, auf dem Heimweg. Der Mensch, der da unter die Räuber fällt, liegt halbtot, verwundet, verletzt, hilflos am Wegesrand. Und es wird erzählt, dass sowohl der Priester als auch der Levit sehen ihn. Es ist nicht so, dass Zweifel darüber bestehen, dass man den nicht sehen könnte. Man sieht ihn. Und um das Sehen geht es auch in dieser Geschichte. Warum sie nicht helfen, das wissen wir nicht. Das wird nicht erzählt, das interessiert schwerpunktmäßig Jesus auch nicht in dieser Geschichte. Das wissen wir nicht, genauso wenig wie wir wissen, wie vor einem Monat am 11. August auf der A40 bei Essen, nachmittags um 16 Uhr, alle Autofahrer weitergefahren sind, obwohl auf dem Standstreifen ein Lastwagen gehalten hatte und ein rumänischer Lastwagenfahrer neben diesem Lastwagen lag und ein Schild hochhielt mit der Zahl 112, mit der Bitte, den Notruf zu wählen und ihm zu helfen. Und es hat niemand angehalten. Mich hat das total schockiert, als ich das in den Nachrichten gehört habe. Und ich habe gedacht, ja, diese Geschichte ist aktuell wie nie. Wir sind alle auch die, die vielleicht vorbeigehen oder vorbeifahren. 16 Uhr Feierabend, ich will jetzt nach Hause, ich halte doch da jetzt nicht an, wer weiß, was dann kommt. Es war eine Polizeistreife, die dann angehalten hat. Es hat auch niemand den Notruf gewählt. Man hätte ja weiterfahren können und wenigstens die 112 rufen. Also unsere Geschichte ist sehr aktuell. Priester und Levit gehen weiter und helfen nicht, obwohl sie es sehen. Und jetzt kommt der Samariter. Samariter, das sind in der Zeit Jesu damals Fremde. Fremd, weil sie nicht mehr denselben Weg der Religion gegangen sind. Sie gehen nicht in den Jerusalemer Tempel, sondern sie beten auf einem westlichen Berg, dem Gerizim, beten sie zu Gott. Sie kennen den einen Gott, sie kennen die fünf Bücher Mose, also die Tora, aber sie akzeptieren außerhalb dieser Grundschrift keine weiteren Schriften. Und das trennt sie von dem übrigen Judentum und deswegen hält man sich fern voneinander. Und er ist da auf der Reise und sieht den Menschen dort liegen und dann sagt Luther so schön, es jammerte ihn. Also das sagt man ja heute eher weniger, also jammern ist ja eher was Negatives geworden, wenn einer zu viel jammert. Aber hier heißt es ja nicht, dass er jammert, sondern es jammert ihn. Das griechische Wort ist ganz kompliziert und schwierig auszusprechen, splanknizomai. Da geht es in dem Wort um die Innereien. Das geht um Magen, Darm, Nieren, Herz. Also es geht darum, dass Jammern heißt, Es geht ihm an die Nieren, es schlägt ihm auf den Magen. Also mit seinem gesamten Körper bemitleidet er diesen Menschen, der da liegt. Das ist kein Gefühl, was über den Verstand kommt, das ist ein körperliches Gefühl. Und er lässt sich berühren von diesem Elend, von dem Menschen, der da Hilfe braucht. Und indem er sich berühren lässt, berührt er ihn auch. Er geht nämlich hin und das geht nicht ohne dichten Kontakt. Er macht quasi erste Hilfe am Unfallort. Also es ist so, dass man in der Zeit kein Handy hatte, man konnte niemanden anrufen und sagen, hier Krankenwagen, so und so, Straße Jericho, noch 12 Kilometer, da sind wir, sondern er war da alleine. Er hat also die Wunden desinfiziert mit Wein, er hat den Schmerz gelindert mit Öl und er hat die Wunden verbunden. Und dann hat er den Menschen, der unter die Räuber gefallen war, hat er auf sein Tier, seinen Esel wahrscheinlich gehoben. Er hat also im Grunde in seiner Hilfe auch klug gehandelt. Er hat sich nicht selbst mit der Last überfordert. Er hat nicht die ganze Last getragen. Er hat ihn auf das Tier gepackt und zur nächsten Herberge gebracht und dort weitergepflegt. Aber er hat jetzt auch nicht sein ganzes Leben und seine Lebenspläne abgebrochen und gesagt, jetzt helfe ich nur noch dem, bis der wieder kann, sondern er konnte auch delegieren. Er hat also dem Wirt Geld gegeben, hat gesagt, mach du das jetzt weiter, ich muss weiter, aber ich komme wieder und guck, wie es ihm geht und bis dahin bezahle ich dir das und wenn du mehr brauchst, bezahle ich dir das auch. Also er sorgt gut für den, der unter die Räuber gefallen ist, er sorgt gut für sich selbst und er sorgt auch für den, der die Pflege übernimmt und geht seinen Weg weiter. Soweit dieses Gleichnis. Und ich komme nochmal auf den Anfang des Predigttextes zurück. Warum erzählt Jesus denn dieses Gleichnis überhaupt? Jesus ist viel im Gespräch gewesen mit den Menschen seiner Zeit über den Glauben, was die Schrift meint, was Gott von uns will, wie wir leben, was wir tun. Das ist im Judentum bis auf den heutigen Tag ja heiß, debattiert immer. Man trifft sich, man bespricht die Texte und sagt, ja, da steht es doch aber so, ja, aber der sagt so. Und also man ringt darum um das rechte Verständnis. Das tut Jesus mit seinen Zeitgenossen auch. Und der Schriftgelehrte fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Also was muss ich tun, damit ich alles richtig mache? Und Jesus sagt, du bist Schriftgelehrter, du kannst auch lesen. Lies doch, was steht denn da? Ja, und er sagt, Er benennt das Grundbekenntnis des Judentums. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, eine andere Stelle noch, das beides zusammen. Wenn du das hast, ist doch alles gut. Ja, genau, sagt Jesus, alles gut. So what? Was noch? Ja, und dann sagt er, der möchte gerne noch weiter diskutieren. Der möchte gerne noch im Gespräch bleiben und sagt, wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage, die dreht Jesus am Ende des Gleichnisses um, weil er ihm nämlich nach dem Gleichnis die Frage stellt, wer ist denn dem, der da lag, zum Nächsten geworden? Das heißt, das Subjekt wird ein anderes. Nicht, wer ist mein Nächster? Nicht, denn das ist das Subjekt, sondern ich selbst bin das Subjekt. Wem werde ich zum Subjekt? Was kann ich tun? Ich bin gefragt. Und wenn du das tust, dass du dieses Bekenntnis, was du da gesprochen hast, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften, wenn du so die Liebe, die du von Gott empfängst, weitergibst an die anderen, dann wirst du leben. Darum geht's. Und ich habe gedacht, das tun wir ja auch ganz viel. Das Lkw-Fahrerbeispiel ist ja ein negatives Beispiel. Und heute ist der 11. September. Vor 21 Jahren war der Anschlag auf das World Trade Center in New York. Und wir Menschen, wir sind unglaublich begabt. Und wir können so viel machen mit den Fähigkeiten, die wir haben. Und manchmal tun Menschen Abgrundtiefes anderen Menschen an. Das finde ich unfassbar. Aber in diesen ganzen Abgründen, sei es Terroranschläge, sei es Krieg, sei es auch Pandemie oder Naturkatastrophen, finden sich Menschen, die sich auf diesen anderen Geist einlassen und die helfen, die ihren Jahresurlaub hingeben und ins Ahrtal fahren und helfen, wieder aufzubauen, die ihr Leben riskieren und in die Ukraine fahren und dort helfen, oder die Menschen, die Flüchtlinge sind, hier aufnehmen und sich kümmern, die sich von diesem liebevollen Geist anstecken lassen, die sich, also die es jammert, wenn sie Elend irgendwo sehen, und die in den Startlöchern stehen und sagen, wir geben diesem anderen Geist in unserer Welt Raum. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, das ist vielleicht Nachfolge, zu sagen, dieser liebevolle Geist, barmherzig zu sein, es mir zu Herzen gehen zu lassen, wie es anderen geht. Nicht nur auf meinen Bildschirm zu gucken oder auf den Bildschirm, sondern zu gucken, wer ist da neben mir. Das ist es, worum es geht, auch in dieser Geschichte. Selber, ja, sein Herz zu öffnen für das, wofür wir vielleicht auch in dieser Welt sind. Aus der Fülle leben und diese Fülle weitergeben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.